NDR 1 Welle Nord. Gesegneten Sonntag.
Ich bin Klaus Böllert mit Ihrer Sendung rund um Glauben, Nächstenliebe und Spiritualität. Einen schönen und gesegneten Sonntag wünsche ich Ihnen. Schön, dass Sie zuhören.
Gesegneten Sonntag mit NDR 1.
Wohin zur Feier von Ostern? Pfarrer Wolfgang Guttmann sagt, auf den Friedhof, Europas größten Parkfriedhof, den Ohlsdorfer Friedhof.
Ostern ist ja das Fest der Auferstehung, des Auferstandenen. Und ich denke mal, unter diesem Motto darf man auch mal den Ohlsdorfer Friedhof betrachten. All diejenigen, die uns den Weg des Lebens vorangegangen sind.
Dreimal lädt Pfarrer Guttmann zu einem Pilgertag ein. Kommenden Samstag und dann noch einmal im Juni und August. Es geht um Informationen, um Andachten und darum, Dinge neu zu sehen. Was für mich beim Forum des Friedhofs immer aussah wie ein 10 Meter hohes Glockenspiel, ist eine Gedenkstätte für die Opfer der Konzentrationslager. Das erklärt Holger Andresen vom Förderkreis des Ohlsdorfer Friedhofes.
Das sind 105 Urnen, die jeweils teilweise mit Asche und Sand der verschiedenen Lager gefüllt sind. Nicht nur deutsche, sondern auch ausländische. Insofern ist es als Mahnmal gedacht mit der klaren Inschrift nie wieder.
Kaum jemand kennt den Ohlsdorfer Friedhof so gut wie Holger Andresen. Er geht im Pilgerweg mit und erklärt auch die Dimensionen des Friedhofs. Einmal zeitlich.
Ja, wir haben hier am 1. Juli 1877 die Eröffnung gehabt. Es wurden an dem Tage 3 Leute hier beerdigt. Man fuhr von der Innenstadt hierher mit der Kutsche. Es waren Stunden teilweise und seit dieser Zeit ca. 1,4 Millionen Bestattungen hier auf Ohlsdorf.
Und räumlich.
Ohlsdorf von der Größe, der Hamburger weiß es, Binnen- und Außenalster mal 2. Oder vielleicht für Sie, der Vatikanstaat könnte sich 7-mal hier einbürgern, hat Platz genug hier.
Es geht zu verschiedenen bemerkenswerten Grabanlagen. Der Gedenkstätte für nicht beerdigte Kinder, zum Garten der Frauen, zur Schmetterlingsgrabstätte und zu Gräbern von Prominenten wie Kanzler Helmut Schmidt oder Uwe Seeler. Pfarrer Guttmann.
Bei Uwe Seeler beispielsweise, der hat oft gesagt, das Beste ist es im Leben normal zu sein. Wenn man das hier an dieser Stelle einbringt, kann jeder das sofort richtig einordnen. Ist ein normales Grab, ja.
Mit vielen Fanschals des HSV neben dem Grab. 23 Mal wird am Pilgertag angehalten, der ganze 7 Stunden lang dauert. Die Hälfte geht es zu Fuß, die andere mit Autos. Was zu essen und trinken, bringt sich jeder selbst mit. Die kurzen Andachten von Pfarrer Wolfgang Guttmann orientieren sich an den Begegnungen des auferstandenen Jesus. Zum Beispiel an der Begegnung mit den Frauen. Darüber spricht er im Garten der Frauen. Die Auferstehung will Pfarrer Guttmann feiern. Dieser Glaube, sagt er, ist dem Christentum eben keine Ausflucht.
Das Christentum ist nicht die Religion, die das Leiden am liebsten ausblenden möchte und sagen, nein, wir wollen nur die schönen Seiten des Lebens anerkennen. Nein, auch das Leid gehört zum Christentum mit dazu. Und letztlich ist das Ende ein strahlendes Ende. Alles wird gut. Aber es muss erstmal durchlebt werden und durchlitten werden und jeder hat seine eigene Durstphase in seinem Leben durchzumachen. Ja.
Wer mitmachen will, sucht einfach nach Pilgerwege 2026, Ohlsdorfer Friedhof. Mit Gott gegen die Demokratie heißt das neue Buch von Arndt Henze. Darin zeigt er, wie die USA in eine Theokratie gewandelt werden sollen. Arndt Henze untersucht, ob man Vergleiche zur NS-Zeit ziehen kann und er beschreibt den Widerstand der Zivilgesellschaft, einschließlich vieler Kirchen, gegen das, was er weißen christlichen Nationalismus nennt.
Martin Luther King hat mal gesagt, niemals ist Amerika mehr geteilt als sonntags morgens um 11 Uhr. Da sind die verschiedenen Gruppen der Bevölkerung gerade im religiösen Bereich noch streng nach Hautfarben, nach Ethnien, nach Herkünften getrennt. Und was in den 1960er Jahren zwischen Schwarzen und Weißen war, das ist heute natürlich auch zwischen den Hispanics und den Weißen. Und die weißen Christen haben sich immer für die dominierende Gruppe in Amerika gehalten. Und wir erleben im Moment gerade, dass in der MAGA-Bewegung diese Sehnsucht nach einer weißen dominierenden Nation jetzt auch religiös gefärbt wird.
Welche religiösen Gruppen oder Kirchen sind denn da die Treiber?
Also man unterscheidet in den USA vor allen Dingen unter den Weißen zwischen zwei Gruppen. Das sind die Evangelical Churches, also die Evangelikalen, und die Mainline Churches. Die einen gelten natürlich als eher liberal, sind jetzt also auch den Evangelikalen verhasst. Was wir erleben ist, dass sich diese evangelikale Bewegung, die etwa 15% der Bevölkerung nur noch ausmacht, immer weiter radikalisiert hat. Und gerade im Bündnis mit der Macht, im Bündnis mit dem Trumpismus einen Machtanspruch formuliert hat, der jetzt wirklich in den Bereich der Theokratie, also in der Gottesherrschaft, reinreicht.
Wie kommen die dazu, so über Migranten als halbe Tiere zu schimpfen und alles nur Verbrecher und so offenkundiger Rassismus ist doch offenkundig unchristlich?
Das ist offensichtlich unchristlich, aber das ist längst sozusagen ein Synkretismus, also eine Vermengung geworden aus christlicher Tradition und Verschwörungserzählungen und eben blanker Ideologie, blanken Nationalismus.
Wo stehen da die, ich sag mal, normalen lutherischen Kirchen, die römisch-katholische Kirche, irgendwo dazwischen oder in Opposition zu diesen Kirchen?
Da ist in den letzten Monaten etwas entstanden, was ich ehrlich gesagt ihnen gar nicht mehr so zugetraut haben. Also ich glaube, wir erleben eine Relevanz der Christinnen und Christen, der Gemeinden, die sich jetzt an die Seite der von Deportation bedrohten Nachbarn gestellt haben, die sich an die Seite der Zivilgesellschaft gestellt haben, mit einer Deutlichkeit, die für sie auch etwas Neues ist. Ich glaube, das absolut Neue dieser Bewegung, die wir jetzt in Minneapolis, aber auch in anderen Städten erleben, ist das, was mit dem Begriff Neighborism, der biblische Begriff Nächstenliebe und Nachbarschaft, ist im Wort Neighborhood und Neighbor in den USA zusammengefasst. Und das ist das, was diese Aktion so auszeichnet, dass sich in den Nachbarschaften über alle politischen Grenzen hinweg ein Gefühl entwickelt hat, das kann doch nicht sein, dass mein Nachbar zur Rechten oder zur Linken plötzlich von diesen vermummten Greiftrupps einfach festgenommen wird, in ein Auto gezerrt wird, kein Nummernschild dran und verschleppt wird. Also dieses ganz ursprüngliche Gefühl von, das hat in unserer Nachbarschaft keinen Platz, das darf nicht sein, ist im Grunde der Antrieb für diese Bewegung, die wir im Moment erleben. Und weil die Gemeinden eben viel, viel stärker noch nachbarschaftlich organisiert sind in den USA als bei uns, spielen die Kirchengemeinden da entscheidende Rolle.
Sagt Arndt Henze. Sein Buch heißt »Mit Gott gegen die Demokratie«. Das hier ist und bleibt eines der beliebtesten Kirchenlieder, hier gesungen von Siegfried Fietz.
Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen. Und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
Donnerstag war der Todestag von Dietrich Bonhoeffer. Propst Thomas Drope erinnert an ihn.
2 Jahre ist Dietrich Bonhoeffer schon in Haft. Von den Nazis wegen Widerstand gegen Hitler verhaftet. Seine Zeit im Gefängnis ist in seinen Briefen und Gedichten dokumentiert. Eins davon heißt: Wer bin ich? Es klingt wie ein Gebet. Bonhoeffer fragt sich: Wer bin ich wirklich? Bin ich der, den andere in mir sehen? Gelassen, heiter, fest? Oder bin ich der, den ich in mir erkenne? Unruhig, sehnsüchtig, krank. Das Leben im Gefängnis ist eine Ausnahmesituation. Die wenigsten erfahren sie am eigenen Leibe. Aber jeder kann sich fragen, wer bin ich wirklich? Bonhoeffers Stärke liegt darin, seine Selbstzweifel zu benennen und mit anderen zu teilen. Damit gibt er sich als Mensch mit Tiefe zu erkennen. Antwort auf seine Fragen weiß er nicht. Die überlässt er einem anderen. Er schreibt: Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du erkennst mich. Dein bin ich, o Gott. Das ist ein Trost. Vor 81 Jahren wurde der Pastor und Theologe Dietrich Bonhoeffer im KZ Flossenbürg umgebracht.
Danke, das waren Gedanken von Propst Thomas Drope. Es gibt immer weniger Zeitzeugen für die Zeit des Nationalsozialismus. In Lübeck wird die Zeit zwischen 1933 und 1945 sehr greifbar, und zwar mit Hilfe einer Handy-App. Lübecker Schüler und Schülerinnen haben Action-Bounds erstellt. Die navigieren die User von Station zu Station wie bei einer digitalen Schnitzeljagd. An den Stationen lernt man dann Zeitzeugen kennen. Schülerin Aisha plant die Action Bounce mit und findet den Einsatz der App wichtig.
Eben sein Bett verlässt, dass man wirklich rausgeht und sieht, wo die Geschichte stattgefunden hat und wirklich mit seinem ganzen Sein das aufnimmt und das verinnerlichen kann. Sich dazu auch noch bewegt und nicht einfach nur irgendwo im Bett oder auf dem Sofa liegt und das sich anguckt und dann weiterscrollt, sondern sich aktiv daran beteiligt, eben Geschichte zu lernen.
Die Abiturienten der Friedrich-List-Schule planen 10 verschiedene Stationen. Wo die Stationen in der Stadt sind, zeigt eine Karte in der App. Zusammen mit der Gedenkstätte Lübecker Märtyrer setzen sie das Projekt um. Zoe ist auch dabei. Die Schülerin gestaltet die Station zu Johannes Prassek.
Mich beeindruckt das total an Johannes Prassek, dass er so diesen Mut hatte und auch bereit war, ein Opfer zu bringen, für seinen Glauben einzustehen und eben menschenverachtende Systeme ganz klar zurückgewiesen hat und dann zu seinen Werten so gestanden hat, trotz Widerstände.
Johannes Prassek war einer von 3 katholischen Priestern, die sich gegen die Nazis in Lübeck einsetzten. Aufgrund ihres Widerstands wurden Johannes Prassek, Eduard Müller und Hermann Lange in Hamburg hingerichtet. Mit ihnen starb auch der evangelische Pastor Karl Friedrich Stellbrink. Sie sind die Lübecker Märtyrer. Neben den Märtyrern stellen die Schüler aber auch normale Bürger vor, so wie Friedrich Paul von Kroschheim. Sein Schicksal und das der anderen Menschen beeindruckt Luca.
Das sind Personen, von denen man im Öffentlichen noch nicht wirklich was gehört hat. Wir haben uns darauf fokussiert, Personen aus dem Alltag zu nehmen, die auch keine großen Widerstandskämpfer waren. Also wie bei Friedrich Paul von Kroschheim, der war nie aktivistisch unterwegs, aber hat natürlich diesen persönlichen Widerstand geführt, indem er seine Sexualität frei ausleben wollte.
Friedrich Paul von Kroschheim wurde von den Nazis wegen seiner Homosexualität gefangen genommen. Im Gefängnis stellten sie ihn vor die Wahl, entweder Zwangskastration oder Konzentration. Um zu überleben, ließ sich der Lübecker kastrieren. Warum aber beschäftigen sich die Schüler mit diesen grausamen Schicksalen? Schließlich ist das eine Ewigkeit her. Jochen Proske von der Gedenkstätte Lübecker Märtyrer glaubt an einen Lerneffekt.
Und das ist ja auch der Brückenschlag zum Heute. Also auch heute sind wir ganz normale Menschen und wir können uns eben immer entscheiden, ob wir weggucken oder ob wir etwas tun. Und das ist, glaube ich, das Spannende daran.
Nicht weggucken, sondern gegen Unrecht aufstehen, damit sich die Geschichte nicht wiederholt. Das wollen die Schüler der Friedrich-List-Schule. Mit ihrer Schnitzeljagd leisten sie einen Beitrag dazu. Wenn ihr die selbst machen wollt, dann ladet euch die Actionbound-App runter. Die gibt's in jedem App-Store. Und wenn ihr die App runtergeladen habt, einfach nach Lübeck 1933 bis 1945 suchen. Und schon geht die Zeitreise los.
Danke, das war ein Beitrag von Nikolas von Hauf und das war's für heute. Ich bin Klaus Böllert und wünsche Ihnen einen schönen Sonntag, Gottes Segen und eine gute Woche.
Gesegneten Sonntag mit NDR 1.